Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital einfach machen. Ich bin Frank Weigand und ich habe heute wieder Olli und Florian bei mir, unsere Experten für EU, Fraud Prevention, digitale Identitäten und ganz viele andere Dinge. Leute, was für eine Woche. Absolute Premiere für uns. Zwei Podcast-Folgen innerhalb von 3 Tagen. Das hat einen guten Grund. Wir und ein Großteil der Branche sind nämlich heute vollkommen überrascht worden von dem, was die EU in ihrem Arbeitsprogramm für 2025 veröffentlicht hat. Und das, obwohl wir ja schon am Montag sehr überrascht waren.
Ja, also auch von mir, hallo Frank, in der Tat. Also eine Achterbahn der Gefühle. Und ich kenne mich ja in Sachen Gefühlen gut aus. Also ich würde sagen, wenn das so weitergeht, sollten wir wirklich nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht zusammenziehen in Berlin irgendwo. Florian, du und ich, und dann gleichzeitig in einem Zimmer ein Podcast-Studio machen.
Und dann täglich senden. Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich habe euch ja schon am Montag gesagt, das wird eine spannende Woche. Was für eine Woche. Es hat sich fortgesetzt. Jetzt mal abwarten, was Donnerstag und Freitag noch passiert.
Ja, das stimmt. Wir haben ja am Montag die Gerüchteküche aufgegriffen und da über die drohende Streichung von FIDA gesprochen. Was soll ich sagen, Florian, mit der Aussage, was für eine Woche? Da hattest du mal wieder recht.
Ja, da hatte ich wohl den richtigen Riecher.
Ja. Du hattest ja das Gefühl, dass da noch was kommt. Und es ist auch was gekommen. Das hat sich gestern Abend, glaube ich, so ein bisschen angekündigt. Da ging die Gerüchteküche wieder los. Und heute war es dann tatsächlich soweit. Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2025 ist veröffentlicht worden. Ja, und was finden wir drin? Die FIDA. Und nicht, wie wir gedacht haben, eine gestrichene FIDA. Also das Programm, die Initiative ist weiterhin enthalten. Die Regulierung soll stattfinden. Und ganz ehrlich, für mich ist das eine Rolle rückwärts.
Ja, da hast du recht. Also ich habe gestern ausnahmsweise mal ein bisschen früher Feierabend gemacht. Ich habe es dann erst selber aus den Medien erfahren. Also entgegen des Leaks, den wir Montag erhalten haben, ist die FIDA weiterhin im Programm der EU-Kommission. Und das kam dann doch überraschend. Also ich sag mal, in der Vergangenheit haben wir ja doch schon, wir bekommen schon mal das ein oder andere Mal Leaks, werden durchgestochen. Und meistens sind sie dann auch 1:1 später genauso veröffentlicht worden. Das war diesmal anders. Da scheint auf jeden Fall jemand ganz schön fleißig den gestrigen Tag für Lobbyarbeit genutzt zu haben.
Olli, kannst du dir das erklären?
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen natürlich nicht, weil normalerweise, wenn sowas geleakt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nachher dann auch Realität wird, doch in der Regel sehr hoch. Bloß wir haben ja in diesem FIDA-Kontext haben wir ja so 3 Hauptparteien. Ja, wir haben auf der einen Seite die Banken, die im Grunde, würde ich mal sagen, relativ neutral damit gerechnet haben, dass FIDA kommt und sowieso an Open Data gewöhnt sind. Wir hatten das ja besprochen mit PSD2. Dann die Fintechs, die extrem an FIDA interessiert sind, weil sie einfach glauben, dass aufgrund der offenen Datenarchitektur und des Austausches berechtigt oder nicht berechtigt sich viele neue Produkte entwickeln lassen. Also die Fintechs sind sehr pro, die Banken würde ich als neutral einschätzen. Und dann kommen noch die Versicherer und alle versicherungsähnlichen Organisationen. Und ich glaube, die sind dem Ganzen, auch weil sie es überhaupt nicht gewöhnt sind und weil sie natürlich auch eine extreme Gefahr in ihrem Geschäftsmodell sehen, vielleicht noch viel extremer die Gefahr als Banken, die sind natürlich aus meiner Perspektive heraus eher sehr negativ. Und dann wird wahrscheinlich etwas stattgefunden haben. Diese 3 Lobbyistenfraktionen haben sich dann, nachdem es geleakt worden ist, in der Nacht die Köpfe eingeschlagen. Und dann scheint halt der Fintech-Zweig, und vor allem spricht die EU-Kommission ja viel von Innovationen und neuem Wachstum, der scheint sich dann letztendlich durchgesetzt zu haben. Das ist jetzt eine Interpretation, eine Hypothese. Und durchgesetzt, vielleicht muss ich das auch nochmal hinten dranhängen, heißt, das ist jetzt erstmal auf der Liste wieder. Sie steht auf der Liste irgendwo auf einem hinteren Rang. Das heißt ja jetzt nicht, dass es ein priorisiertes Thema ist. Es ist jetzt nur nicht zurück aus der Liste rausgenommen worden. Das ist meine Interpretation.
Das hört sich nachvollziehbar an, Florian. Wie ist denn deine Interpretation? Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht?
Ja, erstmal hat Olli völlig recht. Das Thema ist wieder auf der Liste, mehr nicht. Ich würde wieder jetzt mit einem ziemlich angeschlagenen Boxer in der 11. Runde vergleichen, der schon am Wanken ist. Jetzt hat ganz Europa gesehen, dass sich die EU-Kommission offensichtlich selber nicht ganz einig ist, Ja, der eine Teil scheint es zu befürworten, der andere Teil nicht. Deswegen war es ja zwischenzeitlich mal verschwunden. Das macht es natürlich nicht einfacher. Und da, wo keine Einigkeit ist, da kann man ansetzen. Und das werden sicherlich jetzt einige machen. Und das wird in jedem Fall, da bin ich mir ganz sicher, zu ziemlich umfangreichen Änderungen führen, die sicherlich auch zum Teil berechtigt sein werden.
Kritikpunkte gab es ja an wieder, wird es jetzt sicherlich noch stärker geben. Welche sind denn das? Also auch die DK hat sich ja in der Vergangenheit schon zu wieder geäußert, Olli.
Ja, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich auch nochmal kurz auf das referenzieren, was Florian gesagt hat. Wir sind ja vor dem Trilog in Europa. Und vor dem Trilog heißt eigentlich praktisch noch am Anfang. Was jetzt passiert ist, ist ein eindeutiges Signal in den Markt, dass FIDA jetzt nicht einfach so ein Home Run wird. Ja, und jetzt sind vor allem alle Kritiker ermutigt, in den Trilogverhandlungen, die in der Regel schon von Natur aus sehr komplex ist, jetzt mit diesem Schatten einzusteigen. Ich denke, dass sich der Entwurf, den wir heute kennen, nochmal wesentlich ändern wird. Und das wird dann vielleicht nicht mehr das FIDA sein, was wir heute auf dem Papier so sehen und kennen. So, was sind die Gründe? Ich meine, wir hatten es in unserem letzten Podcast angesprochen. Es ist eine riesige Regulierung. Eine riesige und hochkomplexe Regulierung. Und wir wissen das jetzt aus anderen europäischen Gesetzen, die einen großen digitalen Impact haben. Je größer und je digitaler, desto erfolgsunwahrscheinlicher, weil desto komplexer. So, und ich glaube einfach, die Komplexität, auch wenn Open Data und Open Finance kein schlechtes Thema ist, die Komplexität ist nicht wirklich managebar. Und das ist einer der großen Kritikpunkte, der DK, aus der Versicherungsbranche kommt ein anderer Kritikpunkt, der da einfach die Gefahr für das Geschäftsmodell sieht. Die sehen einfach tatsächlich in ihren Grundmauern Open Data als Risiko und über Fintechs hatten wir schon gesprochen.
Okay, es gibt ja auch die Giro-API-Initiative der deutschen Kreditwirtschaft. Wird die durch FIDA beeinflusst und wenn ja, wie?
Dazu von mir ein klares Nein. Die Giro-API-Initiative ist eine freiwillige, marktgetriebene Initiative der deutschen Kreditwirtschaft, die zum Jahreswechsel gestartet ist, also gerade seit 6 Wochen als Scheme vorhanden ist. Und sicherlich kann man darüber nachdenken, ob man die Anforderungen der FIDA mit Giro API abbildet. Da gab es ganz zarte erste Gespräche, aber dass FIDA die Giro API beeinflusst, das würde ich nicht sagen.
Na, da bin ich gespannt, weil ihr seid ja auch schon ziemlich lange an der Giro API dran. Und die Idee war, glaube ich, gut. Und eine der Ideen war es ja auch, vor der Regulierung etwas anbieten zu können, um der auch in gewisser Weise zuvorzukommen. Also insofern, gerade das Thema wird auch die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre uns weiter stark beschäftigen. Aber in dem Arbeitsplan, da gab es ja auch andere Überraschungen, die uns die EU-Kommission heute bereitet hat. Olli, hast du da mal reingeschaut, was da vielleicht für uns noch relevant sein könnte?
Ja, also auf jeden Fall Themen, die noch gestrichen worden sind. Einige KI-bezogene Regulierungen, die eigentlich für 2025 geplant waren, wurden gestrichen. Zum Beispiel der Privacy Act und das KI-Haftungsrecht. Das ist nicht mehr so auf der Liste, wie wir das vorher gesehen haben. Kann man vielleicht auch einigermaßen erklären. Man möchte halt diesen KI-Wachstumsmarkt, nachdem man halt sieht, was da gerade alles passiert. Wir haben das ja gerade in der Presse verfolgt. Just gestern und vorgestern, wie die Franzosen nach vorne geprescht sind mit enormen Milliardensummen. Und jetzt auch nochmal von der Leyen, die auch nochmal mit 200 Milliarden Euro eine schon für die Europäische Union signifikante Zahl genannt hat. Die will man halt auch vernünftig investiert sehen. Und dann sagt man einfach, okay, alles, was jetzt KI überregulieren könnte, nehmen wir erstmal runter, schauen dem Wachstum zu oder den möglichen Innovationen und regulieren dann. Also nicht eine vorsorgliche Regulierung, sondern eher lasst es wachsen und wir schauen dann nachher, was passieren muss. Also ähnlich auch, wie die Amerikaner da agieren.
Wobei, was den Privacy Act angeht, der ist ja auch schon ein bisschen älter und hätte ja nun reformiert werden sollen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bleiben uns die wunderbaren Cookies erhalten. Also wenigstens auf die hätte ich zumindest verzichten können. Jetzt ist ja KI jetzt nicht unser heute vordringlichstes Thema, aber wir finden in dem EU-Kompass, von dem wir ja am Montag schon gesprochen haben, und eben auch in dem Arbeitsplan von heute auch neue Themen, die zumindest ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, die mich aber vor allem daran erinnern, dass sie viel mit Themen zu tun haben, Olli, um die du dich kümmerst. Stichwort wäre jetzt hier die Business Wallet. Kannst du uns erklären, was das ist und welche Relevanz das bekommen könnte?
Ja, ich kann an dieser Stelle nur noch mal sagen, Frank, und wir sollten das in den Shownotes verlinken, weil das nur 3 oder 4 Seiten sind. Dieses sogenannte Work-Programm, was du jetzt häufiger referenziert hast, wo die EU-Kommission halt wirklich sagt, für das Jahr haben wir das und das vor, ist tatsächlich ein hochinteressantes Papier, weil es relativ einfach zu lesen und einfach zu verstehen ist. Und in diesem Papier ist die Rede davon, dass wieder FIDA rausgefallen ist und jetzt wieder drin ist. So, was aber die ganze Zeit seit 2 Tagen auf dem Papier steht, ganz prominent an erster Stelle, ist eine sogenannte EU-Business-Wallet. Ja, also jeder, der mit uns in irgendeiner Form zu tun hat, der ist schon fast genervt, wenn wir von Wallet reden. Wir reden da von der sogenannten EU-Wallet, die halt für private Menschen, also private Kunden und Kundinnen von Europa ab 11.26 zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt kommt halt die Europäische Kommission und sagt, eines der wichtigsten Programme oder Stil wird eine sogenannte Business Wallet sein. Also im Grunde das Gleiche für den Privatbürger, nun für Firmen und damit auch für Sparkassen, weil Sparkassen sind im Grunde eigentlich auch alles nur Firmen. Und das überrascht sehr, weil, auch wenn ich jetzt etwas länger rede, 2 Dinge dort sehr interessant sind. Ich sage ja immer, die EU-Wallet ist vor allem auch ein Wachstumsmotor, kann ein Wachstumsmotor sein, ein Innovationsmotor, vor allem im Retail-Geschäft. Und jetzt kommt dieser Wachstumsmotor und wird ausgeweitet auf das Firmenkundengeschäft. Man kann sich gar nicht vorstellen, was dort plötzlich an Möglichkeiten entsteht, wenn wir eine Wallet haben, die in ganz Europa funktioniert. Aber das 2. Argument, und das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, mit dem halt die EU-Kommission für diese neue European Business Wallet wirbt, ist, dass die Business Wallet helfen soll, Bürokratie abzubauen. Ja, das heißt, ich führe eine neue Bürokratie ein, nämlich diese Business Wallet kommt ja dann auch wieder, ähnlich wie eIDAS 2 mit einem Gesetz, soll übrigens schon Q4 25 kommen, und sage, dieses Gesetz hilft dafür, andere Gesetze einfacher zu machen. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Die ganzen Anforderungen und Regulatoriken, die heute Firmen erfüllen müssen, Reportings, Datenaustausch, irgendwo was beantragen, sich registrieren, was ein hochmanueller Prozess ist, wo jede Firma wirklich schimpft, wenn sie in irgendeiner Form mit irgendeinem anderen kommunizieren soll, das soll alles in dieser digitalen EU-Business-Wallet zusammenlaufen. Das klingt nach Vision, aber eigentlich ist 3/4 des Jobs schon fertig, wenn die Wallet für private Kunden und Kundinnen in 11.26 herausgebracht wird.
Okay, aber die muss ja auch erstmal da sein und sich etablieren. Ich habe aber verstanden, dass man nicht erst danach anfangen will, sich über weitere Einsatzzwecke für juristische Personen und Unternehmen Gedanken zu machen, sondern dass man da eigentlich jetzt schon mit losgeht. Thema Sicherheit ist immer eins, Florian. Wie siehst du denn das allgemein gerade? Die Themen, die da hochkamen, ist das ein Hemmnis für die EU-ID-Wallet? Oder sagst du, komm, heute nicht das Thema, das machen wir mal an anderer Stelle?
Ich glaube, in der Kürze der Zeit, zumindest der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, können wir das nicht behandeln. Ne? Also sicherlich gibt das viele neue Möglichkeiten, Prozesse sicherer zu gestalten, aber sicherlich gibt es auch neue Angriffsvektoren, wenn solche Wallets da sind. Ja, also ich glaube, vereinfacht kann man sagen, dass wenn man angegriffen wird, einem die Wallet abhanden kommt, dass man sich dann schon relativ großes Problem ins Haus holt. Das gilt es halt zu verhindern, das gilt es zu schützen und da ist dann Olli gefordert.
Ja, aber dann müsstest du, ich meine, die Frage müssen wir wirklich tatsächlich durchaus noch mal 2 Minuten hier andiskutieren. Wenn du wirklich digitalisieren willst, wenn du Prozesse aus der Papierwelt in die digitale holen willst, was ist die Alternative? Ja, heute kannst du auch Firmenkundendaten fälschen, du kannst Dokumente fälschen, Rechnungen fälschen. Ich glaube, das ist viel einfacher. Du musst dir mal überlegen, diese Business Wallet wird dann in einer hoch abgesicherten Form geeignet sein, um sichere Dokumente auszutauschen. Also wirklich im Sinne von FIDA für Business. Ich kriege Rechnung, ich schicke irgendeinem Rechnung, die Rechnung ist signiert, die Rechnung ist unterschrieben, die Rechnung ist identifiziert, weil irgendein Geschäftsführer klar nachweisbar ist. Das ist heute alles, die werden per E-Mail durch die Gegend geschickt, diese Dinger. Ja, und dann wird irgendwo ein Fax hinterher geschickt. Und das ist nicht nur aufwendig und manuell, sondern ich möchte mal wissen, ob der Prozess heute so viel sicherer ist, als wenn wir das in eine digitale Welt legen. Aber ich stelle dir die Frage gerne zurück, was ist die Alternative, wenn wir digitalisieren wollen? Dann müssten wir tatsächlich sagen, wir digitalisieren nicht. Das ist genauso wie, gehst halt weiter in eine Filiale.
Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also das machst du es dir jetzt, glaube ich, ein bisschen leicht. Also du kannst jetzt, also ich glaube, es gibt keine Alternative. Ne? Fortschritt ist nie aufzuhalten. Man müsste halt gucken, wie man es sicher gestaltet. Aber du wirst mir zustimmen, mit einer Wallet, wo du an einem zentralen Ort dann alle Möglichkeiten hast, das ist natürlich für Betrüger attraktiver als ein vielleicht jetzt ziemlich dezentrales System anzugreifen. Und das ist etwas, denke ich, da muss man in der Architektur schon gut drüber nachdenken. Aber das wird ja auch, das weiß ich.
Ja, also ich hatte gar nicht beabsichtigt, dass wir jetzt nochmal da eine Diskussion anfachen, auch wenn ich der Urheber bin, zeigt aber, dass das ein ganz sensibles Thema ist. Und wir haben ja auch gerade die Diskussion zu dem Unique Identifier. Die Frage, ob in der Wallet eben so ein Identifier, ein Merkmal verfügbar sein soll und wenn ja, für welche Einsatzzwecke, da streiten ja gerade auch vor allem Wirtschaft und die NGOs, wie man das denn machen sollte und ob man das machen sollte. Ich könnte mir vorstellen, das Thema nehmen wir nochmal separat und machen da eine eigene Folge zu. Vielleicht finden wir ja auch jemanden, gerade auch aus der NGO-Ecke, mit dem man das mal diskutieren kann. Das fände ich total spannend. Und das wäre vielleicht sowas wie ein Ausblick für eine der nächsten Folgen. Genauso wie ein Ausblick auf die Business Wallet. Wir haben, wie gesagt, ja jetzt zum ersten Mal gesehen, dass das auch ernst gemeint wird. Und da wird es, glaube ich, noch viele Themen und Inhalte geben, die wir sinnvoll miteinander besprechen können und von denen ich hoffe, dass sie auch die Zuhörerschaft finden. Ihr beiden, ganz vielen Dank. Wir wollten ja heute eigentlich nur 10 Minuten machen. Ich befürchte, das wird uns nicht gelingen, auch nachdem ich das hier alles geschnitten habe. Aber ich gebe mir Mühe. Und zum Abschluss möchte ich doch noch eines loswerden. Wir hatten ja beim letzten Mal Sorge, dass Florian vielleicht nicht mehr genug zu tun haben könnte, wenn die FIDA wegfällt. Jetzt bleibt die FIDA und wir bringen ihm noch ein neues Thema mit der Business Wallet und der Frage, wie haben wir es denn da mit der Sicherheit? Also Florian, viel Spaß für die Zukunft. Und von mir ein herzliches Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Brennpunkt.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.